Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 15. Januar 2026.
Hallo Andreas nach Rom. Oh Mann, die letzte Woche hat ja wieder ganz viel Hörerinnen und Hörerpost verursacht. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, alles zu beantworten. Die Leute waren begeistert mal wieder von deinen Kindheitsgeschichten. Was sagst du dazu?
Hallo Heike. Ja, ich habe mich auch gefreut. Also meine Schwester hat mir erstmal sofort ganz viele Sternsinger-Fotos geschickt.
Ach echt? Oh.
Und ganz viele Leute haben mir geschrieben, dass sie mitgesungen haben und dass sie sich an den Sternsinger-Text erinnern konnten. Und das hat mich, wir hatten eine Zuschrift, die hat mich ganz besonders gefreut. Da ist etwas passiert. Das ist mir als Sternsinger nicht passiert, aber er sagte, der habe also eine Gegend in Deutschland gegeben. Da bekamen die Sternsinger also nicht nur Gebäck und auch ein Apfel, sondern auch ein Schnaps. Und seine Familie habe etwas außerhalb des Dorfes gewohnt und dort seien die Sternsinger als letztes gewesen. Und die seien dann immer sturzbetrunken angekommen.
Ja, aber das sind doch Kinder, oder nicht? Also man hat den Kindern Schnaps gegeben?
Genau, zum Wärmen sozusagen. Also das muss in den 50er oder 60er Jahren noch üblich gewesen sein. Aber wie gesagt, ich kann alle Hörerinnen und Hörer beruhigen. Ich habe nie Schnaps bekommen.
Okay, also damit sind wir sehr, sehr, sehr beruhigt. Und sag mal, wir haben ja das Thema Glauben, ne? Haben wir ja, das schwebt ja bei allem. Und ich frage mich natürlich, dass du da, also ich sehe dich da so mit deiner tonpapiergelben Krone durch die Gegend ziehen,
genau.
Und Messdiener und ganz gläubig und alles irgendwie von mit der Muttermilch eingesogen, die ganze katholische Kirche. Und irgendwann fängt man ja dann auch selber an zu denken und irgendwann setzt man sich so wie du sehr intensiv mit der katholischen Kirche auseinander und ich habe das Gefühl, du weißt viel mehr als ich sowieso, aber als viele Menschen da draußen über diese katholische Kirche und auch über die Abgründe. Und trotzdem bist du mit Inbrunst dabei und gläubig. Ich meine, gläubig kann man ja sein, aber mit dem Verein dann auch? Das würde ich doch gerne mal erklärt haben.
Ja, das fragen mich ganz viele Leute. Das stimmt. Also das ist richtig. Als Kind war katholische Kirche für mich so selbstverständlich wie aufstehen und schlafen gehen. Also kein Mensch hätte in meiner Familie je die Frage gestellt, ob man am Sonntag in die Kirche geht. Das war also völlig klar. Es galt schon als mein Onkel, der hatte immer diesen tollen Spruch, den habe ich ja mein ganzes Leben lang immer mit großer Freude gehört. Mein Onkel sagte immer, desto näher bei Rom, desto lauer die Christen.
Aha.
Das bedeutete in der Heimat meiner Großeltern, also in Schlesien, da waren alle ganz furchtbar fromm und auch wir in Westfalen waren fromm. Also es galt schon als Makel, in die Vorabendmesse zu gehen am Samstagabend, statt am Sonntagmorgen. Also diese ganzen faulen Typen, die irgendwie die keine Lust hatten, am Sonntag in die Kirche zu gehen zum Hochamt, sondern in die Vorabendmesse ging. Über die rümpfte man schon so die Nase. Also meine Mutter, wenn mein Vater vorschlug, ach, lass uns doch schon mal in die Vorabendmesse gehen, da ging so ein Raunen durch die Familie, also ob das jetzt wirklich sein müsse, weil also das war ganz klar und ich war auch ein sehr eifriger Messdiener. Ich weiß, also gut, ich komme aus einer Gegend, in der nicht so wahnsinnig viel los war und ich kann mich an Tage erinnern, da habe ich auch freiwillig zweimal die Messe gedient am Sonntag. Also dann musste man, weil man ja nicht zweimal einen Tag die Kommunion empfangen darf, das darf man nicht.
Ach so.
Dann musste man, es ist aber auch unschicklich als Messdiener, also das muss man kurz erklären, am Ende oder am Gegenende einer katholischen Messe verteilt der Priester die Kommunion. Dann kommt er vom Altar runter, geht nach unten und die Messdiener stellen sich immer als erstes an. Um also auch sozusagen klar zu machen, jetzt gibt es also Kommunion und da bleibt man nicht einfach faul in seiner Bank sitzen.
Okay, ehrlich gesagt, ich frage mich gerade so ein bisschen, so Messdiener, habe ich ja schon viel drüber gehört. Ich weiß, irgendwie Harald Schmidt war Messdiener, Thomas Gottschalk wahrscheinlich auch. Also man braucht ein gewisses Showtalent offensichtlich. Was macht man denn da eigentlich ganz genau als Messdiener? Muss ich jetzt echt mal ganz blöd fragen. Ich weiß das wirklich nicht. Also man läuft irgendwie hin und her und muss ein paar kleine niedere Arbeiten übernehmen.
Also ich erkläre dir das jetzt ganz genau.
Ja,
also erstmal muss ich diese Geschichte mal zu Ende erzählen. Also
ja, bitte.
Kommunion, dann kommt der Priester runter, verteilt diese Kommunion und die Messdiener stellen sich dann als erstes an. Wenn man aber schon am Sonntag in einer Messe gewesen ist, Darf man nicht nochmal die Kommunion bekommen? Dann ging man also aber auch, weil man ja zum Priester gehen musste, wenn er die Kommunion verteilte, und kreuzte dann die Hände über der Brust, damit der Priester wusste, der darf nicht noch eine Kommunion.
Also nicht nochmal die Hostie. Hostie. Oh, das ist das richtige Wort. Oh Gott. Noch, nicht nochmal die Hostie und nicht nochmal einen Schluck Rotwein, oder gab es den Rotwein
bei
uns?
Nein, Wein haben wir nie, Wein gab es nicht. Wir haben den heimlich manchmal in der Sakristei getrunken. Ich mochte den aber nicht, weil der so, weil das Zeug so süß war. Also Messdiener, das war ganz einfach. Also wie gesagt, in der Stadt, aus der ich komme, war jetzt nicht so wahnsinnig viel los. Und in der dritten Klasse, wenn man zur Kommunion ging, war das völlig normal. In meiner Klasse wurden eigentlich alle Messdiener. Also ich kann mich an keinen einzigen erinnern, der nicht Messdiener wurde. Das war aber eine sehr stark hierarchische Geschichte. Also man wurde da schon ganz früh in der katholischen Kirche irgendwie darauf getrimmt, dass es hier eine Hierarchie gibt. Es gab also zwei Spitzenpositionen, eine Position und eine vierte, letzte Position. Die nannten wir immer die faule Seite. Weil
und was
der machte,
weißt du?
Ich war natürlich, wenn es irgendwie ging, also das funktioniert so. Du musst als Messdiener, gehst du mit dem Priester in die Kirche. Das ist ja erstmal einfach. Dann kniest du dich oder stellst dich links und rechts vom Altar auf. Okay? Gut. Links vom Altar musst du im richtigen Moment nach oben gehen zu einem Seitenaltar, und dann nimmst du einen Behälter, da ist ein Fläschchen Wein und ein Fläschchen Wasser, und bringst das dem Priester. Dein Kumpel, der neben dir hergeht, bringt eine Schale mit Wasser und einem Handtuch. Weil nachdem der Priester, also Wein und Wasser, reinigt er den Kelch, deswegen musst du ihm Wein, Wasser und dieses Tuch bringen.
Okay.
Und das ist die aktive Seite. Auf der rechten Seite sitzt der Messdiener, der muss rechtzeitig klingeln. Und zwar immer dreimal. Der hat so eine Schelle, und der muss an drei richtigen Stellen mit dieser Schelle bimmeln. Und das ist jetzt auch nicht so kompliziert, aber man darf es auch nicht vergessen. Und irgendwie, ich weiß, ich frage mich manchmal, also in dieser heutigen Handy-Generation, wo diese jungen Menschen alles immer abgelenkt sind, verpassen die dann den Moment?
Ich weiß, obwohl, sie könnten sich eine Erinnerung stellen, dann bimmelt immer das Handy an der richtigen Stelle einfach.
Das könnte sein. Ja, ich glaube, du musst heute in der Kirche aber auch das Handy ausschalten. Aber wie gesagt, damals gab es kein Handy, deswegen weiß ich es nicht. Ja. Und der vierte Messi, der hat absolut gar nichts zu tun.
Okay, und deswegen, der warst du?
Nein, der war ich nie. Bist du verrückt?
Okay.
Ich kann mich an diesen Jungen sogar erinnern. Ich weiß noch, ich kann mich an seinen Namen erinnern. Der hatte einen Städtenamen im Familiennamen, der hieß Bielefeld. Der war faule Seite. Also der machte gar nichts. Der kommt mit in die Kirche, blieb da stehen und Feierabend.
Und eine spezielle Klamotte braucht man noch auch, oder nicht?
Natürlich, man zog sich in der Sakristei mit dem Priester um. Dann sprach man ein Gebet. Und man bekam auch einmal im Monat oder einmal in der Woche, so, das weiß ich gar nicht mehr, eine Gratiszeitschrift über den Ministranten. Da blätterte man, da waren irgendwelche frommen Sachen drin, und die trug man als Trophäe dann so nach Hause. Man konnte aber als Messdiener auch aufsteigen, konnte es natürlich Karriere machen. Okay. Als kleiner Ministrant hast du so eine Art weißen Rock getragen und darunter etwas Rotes. Und wenn du dann wichtiger wurdest, also Chef-Messdiener, bekamst du auch dieses weiße Hemd, aber eine schwarze Robe unten drunter. Da warst du schon mal so in der Nähe vom Priester. Ich war natürlich auch, dann warst du Gruppenleiter, dann warst du verantwortlich für diese ganzen kleinen Blagen. Das habe ich auch gemacht.
Da war richtig was los, ja. Meine Güte, das war mir gar nicht so klar, ehrlich gesagt. Ich dachte, dass die machen alle dasselbe und dann ist gut.
Nein, das
ab
war
wann also, durften das eigentlich Mädchen werden? Das haben sie ja tatsächlich mal geändert irgendwann.
Das war lange weißt nach meiner das? Zeit. Ja, also ja, zu meiner Zeit gab es keine Mädchen.
Nicht, ich weiß das auch nicht, vielleicht 10, 15 Jahre her oder so, ich weiß nicht. Ja.
Das war sowieso in meiner, das war in meiner Jugend sowieso schwierig, weil es war ja immer nur Jungs. Also ich war in einer Jungsschule, es gab nur Jungs. Die Lehrer waren fast alle Männer. Also ich kann mich an eine einzige Frau erinnern. Bei den Messdienern gab es natürlich auch nur Jungs. Da gab es kein einziges Mädchen.
Die Priester sowieso, klar.
Priester sowieso. Deswegen war das so mit dem Kennenlernen von Mädchen eher schwierig.
Deswegen mochtest du die Sternsinger auch so gerne, weil du dann immer bei anderen Frauen an der Haustür klingeln durften, die dann mit dir die Haare abgerubbelt haben, wie wir letztes Mal, also mindestens, wie wir letztes Mal gelernt haben. Ja,
also okay, das stimmt. Also ich kann mich da nicht daran erinnern, ob es damals schon die Diskussion gab, dass Mädchen Messdiener werden dürfen. Ich glaube, wir haben das noch nicht mal
besprochen. Nicht, nein.
Wir haben das, glaube ich, noch nicht mal besprochen.
Bei uns kam ja eine Pastorin in den 80er Jahren aufs Dorf, eine Pastorin, das war damals ja schon eine Sensation, obwohl es die evangelische Kirche war, ja.
Na gut, also Messdiener und nach dem Messdiener sein, wie gesagt, wurde ich Gruppenleiter. Und dann bin ich zum Studieren nach Hamburg gegangen. Und dann war mit Kirche Schluss.
Ich wollte gerade sagen, da spätestens wir haben es doch geschafft, dass du vom Glauben abfällst, oder nicht?
Ich war in der Zeit, war mir, als ich in Hamburg angekommen bin, ich habe dann 2 Jahre lang Zivildienst gemacht. Da war mit Kirche, ich glaube, ich war nicht mehr in der Kirche. Ich fand das alles total affig. Ich habe überhaupt nichts mehr davon gehalten. Ja.
Das hattest du kein schlechtes Gewissen, weil ich höre immer von den ganzen Katholiken, so Freunde, die katholisch geprägt wurden, wenn sie dann in irgendeiner Form damit nicht mehr so viel anfangen können, dass die echt trotzdem immer noch irgendwie so ganz hinten in ihrem Kopf oder in ihrem Herzen, ich weiß es nicht, ein schlechtes Gewissen haben und Angst haben, auszutreten.
Ja,
und also die Kirche leistet da ja ganze Arbeit.
Hatte ich auch. Also ich kann mich an eine heftige Auseinandersetzung erinnern mit meinem damaligen Mitbewohner, mit dem ich immer noch befreundet bin. Mhm. Der wollte zu Ostern einen Ausflug machen. Und ich fand die Vorstellung, zu Ostern nicht in die Kirche zu gehen, das war zu viel.
Okay, also du konntest mit der Kirche schon nichts mehr anfangen, aber Osternkirche und Weihnachtenkirche wenigstens, das waren so
das, die ja, ich, also ich hätte mich an einem Ostersonntag nicht in einer Kirche zu sein, das...
Okay, na gut, das, okay. Also das, in Hamburg, das, in welche Kirche bist du denn gegangen in Hamburg?
Das war kein Problem. Also es gab ja mehrere Kirchen in der Umgebung. Ich habe in Eimsbüttel gewohnt. Ich bin manchmal auch in die lutherischen Kirchen einfach gegangen. Das war mir eigentlich mehr oder weniger egal. Ja. Es gab die Christuskirche da in der Gegend. Also
ja, die kenne ich gut, ja.
Das war für mich, aber es musste halt eine Kirche sein. Also ohne Kirche.
Ohne Kirche kein Andreas, okay. Und genau. Trotzdem, ja, und dann bist du ja irgendwann nach Rom. Und dann haben sie dich wieder gekriegt, oder
wie? Nee, überhaupt nicht. Also am Anfang, als ich in Rom ankam, und angefangen habe, über den Papst zu schreiben, war ich super Antikirche und ich war super Antipapst. Also ich kann, wenn du in alten Zeitungsarchiven nach meinen Artikeln blätterst, also ich habe da fiese Artikel über den Papst geschrieben, weltfremd, hat keine Ahnung von Ehe, quatscht aber ständig rein.
Ja gut, ich meine, das stimmt doch bis heute. Von Ehe haben Päpste dann wirklich keine Ahnung und quatschen trotzdem rein.
Das stimmt nicht.
Wieso
Franziskus
nicht?
Hat immer ganz tolle Ehetipps gegeben.
Ja, das mag ja sein, aber er hat ja trotzdem jetzt keine Praxiserfahrung.
Ich weiß, aber heute würde ich das nicht mehr so sehen. Also damals habe ich geschrieben, der ist frauenfeindlich, der ist, die Kirche ist, hat was gegen Homosexuelle, die Kirche ist irgendwie Mist, weil sie irgendwie Leute den Sex vor der Ehe verbietet.
Alles. Wieso ist doch alles heute noch so? Sie sind doch immer noch frauenfeindlich und sie haben was gegen Homosexuelle, obwohl ein Großteil davon ist.
Quatsch,
wir doch letzte Woche erst das Thema.
Aber das kann man jetzt so nicht sagen. Also das lass mich doch mal zu Ende erzählen.
Immer lass ich dich. 80% Redanteil seid ihr gegönnt.
Also auf jeden Fall. Da war ich also super anti. Ich habe auch so fiese Schlagzeilen über Johannes Paul II. Geschrieben. Wer glaubt noch diesem Papst? Wer kann dem noch folgen? Warum guckt der immer unter die Bettdecke und so? Ich fand das total peinlich. Also warum haben die ständig darüber geredet, wann wer mit wem ins Bett geht? Also das ist doch bitte eine Sache der Leute und das geht doch wirklich niemandem was an. Also
richtig.
Genau wie sexuelle Orientierung. Also ich war damals in dieser Zeit, als ich in Hamburg kam, hatten homosexuelle Männer gerade so einen totalen Befreiungsschlag. Also das war so eine Zeit, in der auf einmal, es gab ganz viele Schwulen-Diskos in Hamburg, da bin ich auch hingegangen, fand ich super, weil vor allem da ganz viele Frauen waren, die also sozusagen interessante Männer, die nicht schwul waren, eher in der Schwulen-Disco vermuten.
Okay, also man hatte größere Chancen, weil rund um einen rum alle Männer schwul waren. Und dann
richtig,
okay.
Also die Frauen, die in Schwulen-Diskos gingen, fühlen sich erstens so, wenn du die auf einen Drink eingeladen hast, dachten die sich erstmal nichts Böses und zweitens, es waren die deutlich interessanteren Frauen, die da auftauchten.
Ich sofort.
Deswegen war ich, also ich kann mich an die Front-Disco erinnern in Hamburg, da war ich oft. Dann gab es so ein paar andere Cafés, da war ich auch oft. Also, und dann kam ja leider sofort AIDS.
Ja.
Also unmittelbar nach diesem Befreiungsschlag. Und ich habe auch homosexuelle Freunde verloren, die gestorben sind in dieser ersten AIDS-Welle, als wirklich noch niemand wusste, was man gegen diese Krankheit machen kann.
Ja.
Und ich war dann in Rom auf der Tour unterwegs, allein schon diese homosexuellen Feindlichkeit, ging mir alles total gegen den Strich. Und das hat sich dann aber im Laufe der Zeit geändert, weil ich das Gefühl hatte, ich bin da eigentlich auf einem falschen Dampfer. Also irgendwie diese ganzen Vorurteile, die ich gegen Wojtyla auch hatte, die ich auch geschrieben habe, aber ich merkte irgendwie, das stimmte nicht. Also so ganz richtig war das, also zum Beispiel eine Sache, die ich wirklich extrem beeindruckend fand, war diese tiefe Dankbarkeit in Polen der Menschen, die Wojtyla auch jetzt gar nicht mal so als religiösen, natürlich auch als einen religiösen, aber vor allem auch als einen politischen Anführer sahen, dem sie die Freiheit verdankten. Also das war eine für mich eine irre Erfahrung zu sehen, wie tief dankbar die Leute in der Solidarność-Gewerkschaft, also die Anhänger von Lech Wałęsa, diese Streikenden, also das war irre zu sehen, wie wichtig Wojtyla da war. Und persönlich überzeugt, also es gab so einen Moment, an dem ich gedacht habe, jetzt bist du doch wieder gläubig geworden.
Erzähl.
Kann ich erzählen?
Wertschätzen kann man ihn ja trotzdem, man muss ja deswegen nicht gläubig werden. Man kann ja sagen, also besonderer Mensch, besondere Leistung.
Ich kann mich an den Moment erinnern, das war am See Genezareth, also in Israel. Es war die größte katholische Messe in der Geschichte Israels, hat es noch nie zuvor gegeben, 120.000 Menschen am See Genezareth. Es ist ja auch eine wunderschöne Gegend, wenn du da schon mal bist. Der Papst machte an dem Tag etwas, was mir nicht passte. Das weiß ich noch. Also der weihte ein Zentrum einer, ich würde mal sagen, doch sehr, naja, aus meiner Sicht ziemlich radikalen katholischen Bewegung ein. Denn die hatten dort ein großes Zentrum gebaut auf dem Berg der Seligpreisungen. Und ich fand das nicht gut, dass er da hingegangen ist eigentlich, weil das ist der sogenannte neokatechumenale Weg. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Die hatten da so ein Zentrum gebaut. Er wollte dahin. Ich fand das nicht gut, aber egal. Mhm. Aber an dem Tag kommt er aus der Sakristei. Und ich hing da mit einem Kollegen zufällig an dieser Stelle rum, an der der Papst vorbeikam. Das war alles sehr improvisiert. Weißt du, die Israelis hatten nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen zu diesem Gottesdienst kommen könnten. Also ich weiß noch, dass dieser Polizeichef, der sich damals mit uns unterhielt, sagte zu uns, ey, ihr seid doch vom Vatikan. Da haben wir gesagt, naja, wir sind so Journalisten, wir sind im Gefolge des Papstes. Dann sagt er, wenn ihr was zu schreiben haben wollt, ich sag euch jetzt mal was. Jedes einzelne in Israel verfügbare Dixi-Klo ist hier am See Genezareth. Wir haben alles zusammengekarrt, was man irgendwie zusammenkarren kann, weil das zu einem weißen Mann 120.000 Menschen kommen würden. Das konnten wir uns beim besten Willen nicht vorstellen. Naja, auf jeden Fall ging der Wojtyla an uns vorbei und sagte dann, der sah mich und meinen Kollegen da stehen und sagte dann auf Deutsch zu mir, warum seid ihr eigentlich Journalisten geworden? Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, Heiliger Vater, bei uns hast du mir ja nicht gereicht. Also nicht. Und dann sagte er, kein Mensch braucht Journalisten. Und dann haben wir gesagt, ja, Heiliger Vater, kann gut sein, aber wie gesagt, keiner von uns hat es geschafft, Richter zu werden oder Chefarzt oder wir sind halt nur Schreiber geworden. Und dann sagte er, wisst ihr denn, warum kein Mensch Journalisten braucht? Dann haben wir gesagt, nö, wir haben da nicht mehr gehofft, dass uns irgendjemand braucht. Und dann sagte er, ich sage euch jetzt, warum man keinen Mensch Journalisten braucht. Hier hat ein Mann gestanden vor langer Zeit und hat gesagt, selig sind die, die barmherzig sind und selig sind die, die Frieden stiften. Mhm. Und wisst ihr was, das hat keiner mitgeschrieben. Da war keiner, war kein Kamerateam, kein Journalist, kein Reporter, kein Mensch. Und aus Sicht der damaligen Menschen war diese Botschaft völlig verrückt. Selig sind die Frieden stiften, war aus Sicht eines römischen Soldaten völliger Irrsinn. Krieg war sein Job. Mhm. Der hat damit verdient. Der war 20 Jahre im Militärdienst. Danach hat er ein kleines Gut bekommen. Für den war die Vorstellung, dass jemand sagen könnte, dass die selig sind, die Frieden stiften, völlig verrückt.
Ja, und es hat sich trotzdem verbreitet, wollte er sagen.
Genau, er wollte sagen, 2000 Jahre lang hat diese Botschaft nichts umgebracht. Ja. Niemand hat das aufgeschrieben. Keine Sau hat es interessiert. Im Gegenteil. Und dann sagte er, überlegt mal, das sagte ein völlig unbekannter Mann hier am Berg der Seligpreisungen. Mhm. Und aus der Sicht des römischen Imperiums war das am Arsch der Welt. Der hat das ja nicht in Rom auf dem Forum gesagt, sondern in einer hintersten Provinz, die kein Sau interessierte. Aber trotzdem ist diese Botschaft richtig. Und dann sagt er, wisst ihr, wieso das keiner aufgeschrieben hat? Dann hat er gesagt, nö. Und dann sagt er, weil wir das wissen. Sagt, wir wissen, dass die selig sind, die Frieden stiften. Das braucht uns keiner zu sagen. Wir wissen auch, dass die selig sind, die barmherzig sind. Das braucht uns auch keiner zu sagen. Wir handeln oft nicht danach. Es interessiert uns nicht. Es gibt ganze Epochen, in die Menschen das nicht interessiert. Aber in unserem tiefsten Inneren wissen wir, dass es wahr ist.
Und ich sag mal ganz kurz dazwischen, das ist ja so aktuell wie nie zuvor jetzt gerade, was du da sagst.
Richtig.
Also und, jetzt gerade, was da überall in der Welt passiert. Ja.
Ganz genau. Ja. Und als der Papst, also Johannes Paul II. Dann sagte, ich glaube, Gott hat den Menschen diese Botschaft schon in ihr Herz gelegt. Mhm. Das lernen wir nicht. Es ist nicht so, dass wir das erst uns jemand erklären muss. Das erlernen wir nicht in der Schule, das lernen wir nicht in der Familie. Das ist etwas, was wir wissen. Und er hat gesagt, diese Botschaft hätte sich nicht durchgesetzt, wenn sie nicht der Kern von dem ist, was dieser rätselhafte Mann aus Nazareth wollte. Und dann hat er noch gesagt, ich glaube, dass wenn wir das vergessen würden, dass die selig sind, die Frieden stiften, und die selig sind, die barmherzigsten, dann würden wir entmenschlicht werden. Und ich glaube, dass das die wahre Botschaft Gottes ist. Und dann habe ich gedacht, der hat recht. Ich habe so gedacht, irgendwie, ich weiß, es hört sich jetzt so ein bisschen lächerlich an, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, zurück nach Hause zu kommen.
Nö, nee, das ist überhaupt nicht lächerlich, das ist total schön.
Ich habe gedacht, guck mal, jetzt hast du die ganzen Jahre gedacht, du willst nichts mehr damit zu tun haben. Und viele Sachen, da hast du völlig recht. Ich habe, ich bin durch die Geschichte der katholischen Kirche in meinem Leben mir x-mal galoppiert. Meine Frau macht sich immer darüber lustig, weil ich irgendwie durch die Jahrhunderte reite. Und es gibt Sachen, wo man sich echt an den Kopf fasst, ohne Ende. Also es gibt, dass ich ein oder zwei Ausrutscher. Also mit der Vorstellung, der Papst sei unfehlbar, kann ich genauso wenig anfangen wie mit der Verurteilung von homosexuellen Menschen, weil angeblich Paulus gesagt hat, dass es alles Schweinereien seien. Also damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Genauso wenig kann ich was damit anfangen mit weiten Teilen des Alten Testamentes. Also dass die Frau dem Mann untertan und zu gehorchen sei, kann ich genauso wenig. Mhm. Halte ich für genauso Unsinn wie für Paulus, der diese völlig verrückte Stelle schreibt, dass man akzeptieren muss, dass die politischen Führer auch von Gott eingesetzt sind. Also das war ein ganz wichtiges Argument im Mittelalter, dass die Könige gesagt haben, bei Paulus steht ja, Gott will diese Könige. Und das Verrückte ist, dass Paulus ausgerechnet das zu einer Zeit geschrieben hat, als Nero, ein römischer Kaiser, weil er jede Menge Christen verfolgt hat. Also es gibt da ganz viele Sachen, wo ich sagen würde, nee, das ist schwierig, aber ich gebe auch zu, in Notsituationen, und dies ist ja eine alte Weisheit, Not lehrt beten. Ja. Ich, als, wie gesagt, meine Freundin todkrank war, bin ich an das Grab von Johannes Paul II. Gegangen und habe gesagt, hilf ihr. Und ob er was damit zu tun hat oder nicht, weiß ich nicht, aber sie ist gesund geworden. Ja. Und ich habe in eigenen Notsituationen ganz oft gedacht, lieber Gott, ich weiß, dass jetzt Millionen Menschen gleichzeitig zu dir sagen, ich bin in einem Krieg, ich fürchte um mein Leben, ich fürchte um meine Gesundheit, weil ich sehr schwer krank bin, ich fürchte um meine Kinder, ich fürchte um meine Eltern. All diese Millionen von Schreie kriegst du jeden Tag ab und ich gehöre jetzt auch dazu und sage, hilf mir bitte.
Ja, ich verstehe das total gut. Ich finde das überhaupt gar nicht lächerlich. Ich würde auf den Satz sogar gern noch ein bisschen mehr zurückkommen, weil er sagt ja eigentlich nur aus, also nur in Anführungszeichen, dass der Mensch in sich gut ist und dass der Mensch weiß, was gut ist und was richtig ist. Das finde ich total schön. Aber was ja auch heißen würde, der Mensch ist eben nicht als Sünder geboren, wie es ja eigentlich die katholische Kirche uns erzählt, oder? Wie passt das denn zusammen?
Ja, das passt auch nicht zusammen. Da bin ich ganz bei dir. Hm. Ich finde, dass ausgerechnet der von unserem Papst jetzt so hochverehrte heilige Augustinus mit dieser Vorstellung der Erbsünde völligen Blödsinn geschrieben hat. Also ich halte das für totalen Quatsch. Er wollte damals betonen, dass ohne die Lösung der Erlösung der katholischen Kirche der Mensch der Sünde anheim verfällt, halte ich für kompletten Blödsinn.
Ja, deswegen meine Frage, also wieso brauchen wir denn, also ich sag mal so, wenn es so etwas wie Gott gibt, was ich mir durchaus wünsche, also ich fände es durchaus schön, wenn es etwas Göttliches gibt, wenn es irgendwie mehr gibt, als dass wir jetzt einfach nur in die Welt geworfen sind, wie glaube ich Heidegger gesagt hat, also sozusagen ausgekotzt in diese Welt und dann sind wir wieder weg und alles ist egal. Das finde ich ganz schrecklich. Also ich wünsche mir durchaus, dass es da mehr gibt und dass es irgendeinen Sinn gibt, aber ist dann dieses Göttliche, finde ich noch fast besser, Göttliches zu sagen als Gott, ist dann nicht Religion immer nur eine Annäherung, um den Menschen irgendeine kleine Möglichkeit zu geben, einen Rahmen zu haben, zu wissen, okay, da sagt mir jetzt jemand, was ich tun und lassen soll, dann geht's mir besser. Und was es nicht schlechter machen soll dadurch. Also Menschen brauchen was ja möglicherweise auch einfach. Wir brauchen ja alle irgendwie Halt. Aber wieso muss es dann genau diese Kirche sein, wenn du gleichzeitig auch da deine Kritik übst? Es könnte ja auch eine andere Kirche sein oder du könntest einfach für dich beten. Wieso musst du denn jetzt da Bischöfe, also Priester, Bischöfe, Kardinäle, einen Papst dazwischen haben und nur dann ist das richtig, ist der Glaube richtig?
Also nee, das würde ich auf keinen Fall sagen, dass dann der Glaube richtig ist. Das halte ich für Quatsch. Aber sagen wir mal so, ich finde diesen rätselhaften Mann aus Nazareth total faszinierend. Hat mich mein ganzes Leben lang fasziniert. Ich finde die Geschichte, wie dieser Mensch zwei Jahrtausende einen ganzen Planeten beeinflusst, hochspannend. Ich finde,
auf jeden Fall.
Dass es so viele Generationen von Menschen gegeben hat, die sich von diesem Phänomen fasziniert waren. Und Rom hat mich immer aus einem ganz einfachen Grund fasziniert. Rom ist nicht die Stadt Gottes. Rom ist nicht die Stadt, in der es wirklich darum geht, was Gott alles will oder nicht. Rom ist die Stadt, die die Frage nach Gott stellt. Das finde ich hier so spannend. Mhm. Also, weil was immer du hier siehst, du hast es ja gesehen, durch diesen barocken, diesen gewaltigen, unglaublichen Aufwand, den Menschen betrieben haben, wegen dieses Mannes aus Nazareth, wenn der gar nicht Gottes Sohn war, sondern einfach ein Schreinersohn, dem angedichtet wurde, der König der Juden zu sein, dann ist diese ganze gigantische Veranstaltung, in deren Mitte ich mein ganzes Leben verbracht habe, völlig für die Katz. Und natürlich finde ich, berührt mich das. Also es gibt eine Stelle in Rom, die liebe. Es gibt viele Stellen in Rom, die ich liebe. Aber es gibt eine, die rührt mich jedes Mal. Es gibt tief unten unter der Peterskirche einen Teil der alten konstantinischen Basilika. Das ist eigentlich nur der Stumpf von einer Säule. Aber die ist so eingekerbt. Also da haben schon die Pilger aus dem Jahr 380 ihre Kreuze reingeritzt. Da haben Menschen, als die Peterskirche ein Stall war, während der Belagerung 1527, während des Sacco di Roma, waren da die Pferde angebunden. Und du kannst die Stellen sehen, wo die Hufe Löcher in den Marmor geschlagen. Also diese Jahrtausende von Menschen, die sich diese Frage nach Gott gestellt haben, die Kardinäle vor sich gesehen haben, die vor den hergelaufen sind, Bischöfe gesehen haben, Priester vor sich hergesehen haben. Das fasziniert mich. Aber du hast vollkommen recht. Die Vorstellung von Gott und ein Glaube an Gott ist letztendlich unabhängig davon, ob jemand in Schwarz durch eine Kirche läuft und dir eine Hostie hochhält. Das halte ich, ich glaube, das ist ja auch das große Errungenschaft eigentlich des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass man irgendwann da zu dem Punkt gekommen ist und gesagt hat, es gibt eine Religionsfreiheit natürlich und das Gewissen ist frei.
Dann lass uns doch gleich, aber das finde ich einen wichtigen Punkt, aber bevor wir zu dem Vatikanischen Konzil kommen, lass uns doch über das Konsistorium sprechen, das jetzt ja gerade war, weil das hängt ja damit zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also jetzt gerade, wir wollen natürlich am Ende auch noch über die Goldenstein-Nonnen sprechen. Also
ganz
bitte,
wichtig.
Ne, ganz wichtig, du hast ja auch Neuigkeiten. Aber jetzt war ja diese Woche tüchtig was los beim Papst. Er hatte Besuch, er hat sich mit allen auf Augenhöhe begeben, habe ich irgendwo gelesen. Es gab eher so Gruppentische, hätte ich fast gesagt, wie in der Schule so.
Genau.
Aber du weißt das alles viel besser. Erzähl, was war diese Woche los und was war jetzt das Besondere und was ist zu erwarten?
Also besonders war erstmal eins, während der Konsistorien kommen ja über 250 Kardinäle hierher. Ich glaube, es waren 264 insgesamt. Und natürlich fängt dann unter den Journalisten die übliche Treibjagd an. Die dürfen über das Konsistorium nichts sagen, ist ja klar. Die meisten halten sich daran, aber es gibt immer welche, die quatschen wollen, weil sie enttäuscht sind. Also es gibt zwei Sorten von Kardinälen, die gerne quatschen. Die eine Sorte ist, sie quatschen einfach gerne.
Und auch nur Menschen, ne? So wie wir quatschen auch gerne.
Richtig, die sitzen abends dann doch irgendwo im Lokal, haben dann schon den einen oder anderen das Glas Wein intus. Und wenn du dich dann zu ihnen setzt und sagst, ich weiß, heiliger Mann, Eminenz, sie dürfen nicht über das Konsistorium sprechen. Deswegen frage ich sie auch gar nicht erst danach. Und dann sagen die von sich aus, ja, ich weiß, dass du mich nichts fragen darf, aber ich weiß auch, ihr wollt alle wissen, was da läuft. Und jetzt erzähle ich dir mal, was da läuft.
So machst du es. Du streifst an diesen Tagen immer durch Rom abends, durch die Kneipen und guckst, wer ist besonders betrunken. Und dann holst du sie aus.
Das ist ich habe gesagt, das ist eine Möglichkeit, aber das ist die mühsamere, weil du dir da häufiger eine blutige Nase holst und die sagen, also, Herr Englisch, Sie wissen ganz genau, dass ich nicht darüber sprechen darf. Also fragen Sie mich auch gar nicht erst danach. Das gibt es auch. Das ist also eher die Regel. Und dann gibt es Kardinäle, von denen weißt du, die sind sauer, weil die mit dem Konsistorium unzufrieden sind, weil sie mit diesem Papst unzufrieden sind, weil sie mit ganz vielen Sachen unzufrieden sind. Und die dazu zu bringen, anonym mit dir zu sprechen, ist kein großes Problem. Also du weißt, wer das ist, du weißt, warum die sauer sind, du weißt auch, wie du die knacken kannst, das ist relativ simpel. Du sagst dann, also sie wissen ja, sie sind nicht nur diesem Papst verpflichtet, sondern auch Gott. Und vielleicht ist es wichtig, dass sie jetzt auch, obwohl man ihnen einen Maulkorb umgebunden hat, mal offen ihre Meinung dazu sagen. Natürlich garantiere ich ihnen, dass das nicht nach außen dringt. Das bleibt vollkommen unter uns und so. Und die Redner haben sie auch dieses Mal getan. Das kam zu einem für mich sehr, sehr überraschenden Bild. Also ich habe das mit etwas völlig anderem gerechnet. Mhm. Ich habe gedacht, dass vor allem die Progressiven, also du würdest jetzt sagen die Linken, dass die enttäuscht sind, weil Papst Leo XIV. Ja schon eine ganze Menge Entscheidungen getroffen hat, die stark die konservative Seite gestärkt haben. Also er will wieder einen Teil der lateinischen Messe eher zulassen. Ja. Er hat also sich auch mit den am Rande des Konsistoriums eher mit den Progressiven Kräften ja ein bisschen Kaffee getrunken, aber er hat sich mit ganz vielen Traditionalisten getroffen. Deswegen hätte ich gedacht, dass die Mehrheit der Leute, die sauer sind, die üblichen, auch gut bekannten Kardinäle sind, die dann sagen, also nee, diese Rückwärtsrolle, die Leo XIV. Da macht, die gefällt uns nicht. Es war völlig anders, es war überhaupt nicht so. Sondern die meisten, die wirklich stinkesauer waren, waren sehr konservative Kardinäle, die also zwei Sachen immer bemängelten. Die eine Seite war, das hier war eine Franziskus-Fan-Veranstaltung. Also die ganzen Entscheidungen, die falsch waren, die Franziskus getroffen hat, die werden jetzt alle noch gerechtfertigt. Das betrifft vor allem die Segensfreiheit für homosexuelle Menschen.
Okay, also ganz kurz die Inhalte. Was kam denn jetzt genau dabei raus? Jetzt nochmal für mich, damit ich das besser verstehe. Was genau kam dabei raus und wieso waren die dann hinterher sauer und können das nicht währenddessen sagen? Ich meine, die sitzen da doch, um sich zu unterhalten, oder nicht? Kann man da nicht auch diskutieren oder wird einfach von oben herab was festgelegt?
Nee, das ist ganz anders. Also das ist ja eine sogenannte, eine große, stell dir vor, die Mütter im Kindergarten treffen sich, setzen sich in einen Kreis.
Trinken Prosecco.
Trinken alle Prosecco oder wie auch immer und unterhalten sich miteinander. Da wird ja auch nicht übereinander hergefallen.
Nein, das passiert ja hinterher. Dann sagt man, ja, nee, ach ja, das ist ja toll, dass dein Kind schon durchschläft. Und hinterher geht's dann richtig los. Und ach, dass du arbeitest schon. Ja, genau. Ich kenne diese ganzen Geschichten. Ja. Jetzt habe ich ein Bild.
Man sitzt da zusammen und ist höflich und freundlich.
Ja.
Und nickt sich gegenseitig zu und wenn das dann vorbei ist, da sitzt man auch am Tisch miteinander und wenn das dann vorbei ist, fallen wieder alle übereinander her. Deswegen, das hatte ich ja schon vorher gesagt, also Leo XIV. Hatte, glaube ich, die bisschen naive Vorstellung, dass diese Leute sich alle mögen.
Mhm.
Das ist natürlich nicht so, sondern die konservativen Jungs waren also sauer, weil diese Franziskusbestimmungen wieder hochgeholt wurden. Das eine war, was die alle sauer macht, ist diese homosexuellen Bestimmung, also Möglichkeit für Segensfeiern. Das legen die Afrikaner nach wie vor generell ab.
Ja, aber dafür wollen die doch ihre Polygamie durchkriegen. Da könnte man doch mal einen Deal machen.
Ja, habe ich auch schon überlegt. Das finde ich ein super Vorschlag. Vielleicht solltest du da mal...
Ja, ich glaube, die hören alle auf mich.
Ja. Vielleicht wäre das gar nicht schlecht, wenn du mit denen mal aushandelst. Also ihr segnet homosexuelle Paare, dafür dürft ihr vier Frauen heiraten. Aber ja, ich weiß auch nicht, meinst du, das wäre okay? Also okay,
gut. Von mir aus gerne.
Also okay.
Aber die Frauen dürften dann auch vier Männer heiraten. Das müssten wir noch mit einschließen. Ist die Frage, welche Frau das möchte. Aber das ist ein anderes Thema.
Möchtest du mit vier Männern verheiratet
sein? Nein, also Ina Müller hat zu dem Thema mal gesagt, da kann man gar nicht nach lüften.
Also, ich wollte sagen, gut, also die haben da alle miteinander gesessen und natürlich ist während des Konsistoriums, das ist ja relativ kurz, das waren ja nur zwei Tage, gibt es gar nicht die Möglichkeit, rein zeitlich nicht, das wirklich auseinanderzusetzen, sondern das ist eher so ein Zeichen der Gemeinsamkeit. Aber wie gesagt, der Papst hat schon zwei sehr deutliche Zeichen gesetzt. Der hat gesagt, also das Zweite Vatikanische Konzil ist immer noch wichtig, also daran müssen wir uns halten. Das bedeutet auch, Franziskus hat, was das angeht, ja einen ganz entscheidenden Impuls gesetzt. Also worum geht's? Im Grunde geht es um was ganz Banales. Also, es gibt die Meinung, die Kirche ist von Gott gegründet.
Mhm.
Gott hat diese Kirche gegründet, selbst persönlich, Jesus Christus, auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen, und hat weise Männer eingesetzt, die diese Kirche leiten sollen.
Denkst du das auch?
Nein. Aber ich versuche gerade klarzumachen.
Ich verstehe.
Gut. Also so ging's.
Und dann gibt es die andere Meinung, die sagt, okay, Kirche ist irgendwie entstanden, weil, ja.
Aber erstens sind diese Männer, die die ganze Zeit die Kirche leiten sollen, nicht besonders weise. Und zweitens ist es Quatsch, dass drei weise Männer diese Kirche leiten, sondern alle Leute, die zu dieser Kirche gehörten, sollten auch was zu sagen haben, sogar Frauen.
Ja, es ist so verrückt. Ich habe davon gelesen, ja.
Deswegen hat Franziskus gesagt, wenn wir also uns über den Weg dieser Kirche Gedanken machen, müssen wir alle mit einbeziehen. Alle, die irgendwie mit der Kirche zu tun haben, alle, die guten Willens sind, statt dass von oben herab diktiert wird, das und das wird so und so gemacht, stellen wir es auf eine breite Basis.
Genau, sogar und Laien und Frauen. Ne? Also es ist so witzig, dass so zusammen ist. Also es gibt auf der einen Seite Laien und dann gibt es Frauen, die sind genauso wie Laien, aber dann eben auch noch Frauen.
Ja, ja, genau. Ja. Genau. Ja, ja, genau. Es ist nicht richtig. Und wie gesagt, die Fremden ein bisschen mit Frauen auf jeden Fall.
Da fällt mir ganz kurz eine kleine Anekdote. Ich muss ja manchmal Anekdoten unterbringen. Bei uns im Dorf, da gab es einen Sportplatz, wo man sonntags oder wann auch immer, wenn ihr in die Kirche gegangen seid, dann konnten wir zum Fußball gehen. Und dann wurde Eintritt verlangt. Da war so ein Schild, Erwachsene, keine Ahnung, 2 Euro. Und dann Kinder und Frauen, 1 Euro. Also Frauen wurden nicht als Erwachsene angesehen. Es ist nicht nur in der katholischen Kirche so. Es ist auch in ostfriesischen Fußballplätzen so. Ich glaube, sie haben das Schild inzwischen geändert. So, zurück. Konzentration. Okay. Entschuldige.
Okay, alles gut. Auf jeden Fall wollte ich sagen, das ist eigentlich der Kern des Streits. Also es gibt die Leute, die sagen, es gibt eine Kirche, die ist von Christus so eingerichtet worden, dass er Papst, Bischof, Kardinäle, Priester, Diakone wollte. Und es gibt Leute, die sagen, das ist alles dummes Zeugs. Jesus von Nazareth hätte sich eine katholische Kirche gar nicht vorstellen können, was die wahrscheinliche Variante ist.
Ja.
Deswegen, und darum ging es auch bei diesem Konzil und bei diesem Konsistorium. Und jetzt hätte natürlich der Papst sagen, hört mal zu, Jungs. Mein Vorgänger Franziskus, der hat nur dummes Zeugs geredet, also dass da sogar Kinder und Frauen beteiligt sein sollen. Also dass,
und Laien.
Und ja. Laien, möglicherweise noch Minderheiten wie Homosexuelle oder Menschen anderen Glaubens oder Crow-Indigene, also wie gesagt, alles gut. Und da gibt es also die, und darum ging grundsätzlich dieser Streit. Und der Papst hat gesagt, ich möchte, dass dieser Kurs, dass die Kirche auf eine breite Basis gestellt wird, fortgeführt wird. Das war eigentlich das Entscheidende. Und das ist auf erheblichen Widerstand gestoßen, weil man darf das nicht unterschätzen. Viele junge Priester sind sehr konservativ. Das ist eine ganz komische Entwicklung, weil diese Revolution in der Kirche, jetzt im Zweiten Vatikanischen Konzil, ist ja lange her, ja, Anfang der 60er Jahre. Ne?
Ja.
Und ich kenne viele Priester, junge Priester, die heute sagen, das war ein ganz falscher Weg, das war viel zu links, das war viel zu progressiv, das ging alles viel zu weit. Da wurde die Kirche verwässert, das müssen wir alles wieder zurückdrehen. Da gibt es also eine sehr starke Bewegung und darum ging es jetzt auch hier in Rom. Und ich glaube, so ein bisschen versucht der Papst, so eine Pattsituation hinzubekommen. Also auf der einen Seite sagt der Franziskus, und wir machen diesen Kurs weiter. Auf der anderen Seite gibt er auch der sehr konservativen Seite, die sagen, hört mal zu, Jungs, wir müssen die Position der Bischöfe stärken, wir dürfen auf keinen Fall zu viel Mitbestimmung von unten. Denen hört er auch zu. Also wie schon zu Beginn des Pontifikats, wir haben schon mehrfach darüber geredet, es ist immer ein sowohl als auch.
Ja, er will alle befrieden und vielleicht mit ganz kleinen Schritten irgendwie vorankommen, genau. Um rechts und links nicht die Leute zu verlieren. Ist ja auch interessant, dass der Rechtsruck, den wir in der gesamten Welt gerade beobachten, dass der offensichtlich auch bei der Kirche nicht Halt macht, was du jetzt von den jungen Priestern beschreibst, sind ja auch oftmals junge Menschen, die jetzt sich rechtskonservativen Parteien und so weiter zuwenden. Ja, interessant, aber also man kann jetzt auch nicht sagen, also bräuchte es mal so ein drittes Vatikanisches Konzil oder sowas vielleicht?
Das geht gar nicht.
Das, weil?
Ganz einfach. Also nochmal, ich muss glaube ich nochmal zwei Sätze zum Vatikanischen Konzil sagen.
Lass uns das mal aufdrösen. Ich weiß das auch nicht so genau, was das ist.
Genau, worum ging es überhaupt? Also
ja.
Das ist, diese Geschichte reicht relativ weit zurück. Also ich versuche es mal so, ich galoppiere jetzt mal ganz kurz durch die Jahrhunderte. Ja?
Das liebe ich immer. Ich lehne mich zurück.
Ich galoppiere jetzt mal ganz schnell. Die katholische Kirche entsteht eigentlich aus dem Nichts. Man weiß über diesen rätselhaften Mann aus Nazareth eigentlich nur ziemlich genau, dass es ihn gegeben hat. Weil schon römische Quellen schreiben darüber, es hat einen Aufstand gegeben, es hat da Schwierigkeiten gegeben, man redet da über einen seltsamen Mann aus Nazareth. Also dass es diesen Jesus gegeben hat, das ist relativ sicher. Das bedeutet weder, dass er von den Toten auferstanden ist, noch, dass er Gottes Sohn war. Aber dass er existiert hat und dass es eine Sekte gab, da gibt es eigentlich relativ wenig Zweifel. Diese junge Gemeinschaft glaubt an ein sehr rasches Wiederkehren von Christus. Also die sind der Meinung, nächste Woche ist hier Schluss. Mhm. Also das erklärt auch eine Sache, die mich immer total fasziniert hat. Und ich habe lange darüber überlegt, ob ich mal ein Buch darüber schreiben sollte. Das würde ich eigentlich ganz gerne, ein fiktionales Buch schreiben. Weil, weißt du, was mich immer fasziniert hat, okay, in der Bibel sind ja einige total spektakuläre Ereignisse. Mhm. Lazarus, ein Mann ist tot, Christus kommt dahin, weckt ihn zu den Toten auf. Mhm. Diese Geschichte, stell dir mal vor, die wäre bei dir auf dem Dorf passiert.
Ja, der Typ wäre, derjenige wäre schon eingesperrt oder so. Also, ja.
Zumindest hätte man Jahrhunderte später doch noch gesagt, bei mir in Ostfriesland ist mal ein Mann von den Toten auferstanden. Mhm. Das ist ja nicht eine Sache, die man nächste Woche vergessen hat.
Nee, richtig.
Oder nehmen wir mal an, die Speisung der 5000. Also wie viele von den Leuten, das sind ja 5000 Leute, die dabei gewesen sind, dass jemand aus 3 Fischen und 2 Broten Leute zu essen für ganz viele gemacht hat. Oder und so weiter und so weiter. Es gibt ja jede Menge spektakuläre Ereignisse. Schon im Jahr 50, zwischen 50 und 60, kommt Paulus nach Pozzuoli in Italien und findet dort erste Christen. Jetzt stelle ich mir vor, für einen reichen Römer, nach Israel zu reisen, das war damals kein Problem. Das war gar nicht so schwierig. Der hätte einfach ein Schiff nehmen können, hinfahren können und sagen können, hört mal zu, hier gibt es einen Typ, der heißt Jesus von Nazareth, der muss Sachen gemacht haben, die sind der totale Hammer. Ich gehe mal in sein Geburtshaus. Ich möchte sein Bett sehen, in dem er geschlafen hat. Vielleicht gibt es da Eintritt, dann zahle ich den. Der war Schreiner, der muss doch einen Hammer gehabt haben, eine Säge. Liegen die hier irgendwo rum? Dann würde ich mal an den See Genezareth fahren, gucken, die Leute, die damals gespeist worden sind, gibt es noch welche, die gesagt haben, ja klar, ich war dabei, von den 5000 müssen ja ein paar überlebt haben. Was ist mit denen, die Lazarus haben auferstehen sehen? Vielleicht lebte zu dem Zeitpunkt Lazarus noch, dann hätte man sagen können, sag mal, stimmt die Geschichte, du bist also tot gewesen? Und dann, verstehst du, warum ist eigentlich keiner von den Tausenden von Christen einfach hingefahren? Dann mal nachgeguckt.
Weiß ich nicht.
Ich auch nicht, aber das fand ich immer spannend. Und eine Antwort darauf ist, die Leute, die Christen waren, die glaubten, nächste Woche ist Schluss. Mhm. Also Paulus schreibt das auch und sagt, also wird nicht mehr lange dauern. Dann kommt Jesus wieder, deswegen entweder diese Woche, nächste Woche, also nächsten Monat vielleicht. Also die glaubten an einen nahe bevorstehenden Untergang. Dann etabliert sich dieser Glaube so langsam. Die sind sehr, sehr radikal. Die ersten Christen, haben wir schon mal drüber gesprochen, die hauen die Tempel der Heiden kaputt, zerstören alles Mögliche. Die werden wir später als Märtyrer verehren. Aber das sind auch Leute, die sind verdammt fies. Mhm. Also sie gehen mit anderen Religionsgruppen total rücksichtslos vor. Dann werden die mächtig. Die Kirche entsteht so ganz langsam im Römischen Reich, wird ziemlich groß. Und um das Jahr 1000 setzen sich die Päpste in Rom so langsam durch, so ganz langsam. Also 1000 Jahre lang haben die eigentlich nichts zu bestellen. Und so ganz langsam werden die mächtig und bauen dann so ab dem 13., 14. Jahrhundert einen richtig großen Staat auf. Ganz Mittelitalien, von Bologna bis Neapel, mehr oder weniger, ist ein großer Staat, eine Weltmacht. Mhm. Amerika ist noch nicht entdeckt.
Das waren Zeiten.
Genau. Und in der Zeit ist also der Kirchenstaat eine ganz große Macht. Dann kommt der 30-jährige Krieg und die verzocken sich total, setzen die ganze Zeit auf diese kriegerische Auseinandersetzung und verlieren völlig ihre Bedeutung. Weil alle sagen, also das war eine katastrophale, beschissene Erfahrung, dass sich Christen gegenseitig abschlachten, das war ein Riesenfehler, dass der Papst das befürwortet hat, ist unverzeihlich. Und die politische Bedeutung des Vatikans und des Kirchenstaats sinkt von da ab immer weiter herab, bis sie im 18., 19. Jahrhundert fast bedeutungslos sind. Die sind nur noch ein Spielball von allen möglichen. Napoleon nimmt den Papst gleich 2 Päpste fest. Die können ja überhaupt nichts mehr zu sagen und merken auf einmal, wir haben einige große Fehler gemacht. Einer der Fehler war, wir haben gesagt, Demokratie ist Teufelswerk. Sondern die Päpste sagen, die Monarchie ist eine von Gott gewollte Form der Regierung. Im Laufe der Zeit stellt sich heraus, das war ein katastrophaler Fehler, weil mittlerweile setzt sich die Demokratie überall auf der ganzen Welt durch. Dann kommen die beiden Weltkriege, da merken die Päpste auch, wir haben völlig auf die falschen Pferde gesetzt. Ja. Wir müssen also mal ganz klar sagen, Jungs, das, was wir lange gepredigt haben, also, wir wollen einen Staat, in dem die katholische Kirche Staatsreligion ist, war ein Fehler. Weil Menschen wollen ihre Religion alleine aussuchen. Das Gewissen ist nicht frei. War ein Fehler. Das müssen wir langsam mal einräumen. Die Monarchie ist eine von Gott gewollte Staatsform. War ein Fehler. Dann kommt die ganz wichtige Erkenntnis Nostra Aetate, auch während des Zweiten Vatikanischen Konzils. Andere Religionen haben eine Berechtigung. Statt denen zu sagen, das sind alles beschissene Teufelsanbeter.
Das war ein Riesenschritt, oder? War das der größte Schritt?
Also ich glaube, der wichtigste Schritt war, dass sie ihren Antisemitismus eingesehen haben und in dieser Nostra Aetate gesagt haben, wir sind mit Schuld an dem, was in Europa passiert ist. Wir sind mit Schuld am Holocaust. Wir sind durch die Erklärung, die Juden seien prinzipiell Gottes Mörder, in der Geschichte schuldig geworden. Also das war alles, sagen wir mal so, eine überfällige Reform von über eine viele Jahrhunderte aufgehäufte Fehler.
Ja.
Und dieser Papst, Johannes der 23., hatte wirklich den Mut zu sagen, Jungs, wir machen jetzt mal einen wirklich radikalen Schritt. Und die beiden radikalsten Schritte haben wir jetzt ja gerade schon gekennzeichnet. Mhm. Also Gewissensfreiheit, Anerkennung der Demokratie, Anerkennung anderer Religionen, entschuldigen für das, was die Juden angetan haben. Und das waren alles Schritte nach vorne. Und dazu kamen dann zwei ganz banale, die Gottesdienste nicht mehr auf Latein, sondern in Landessprachen. Und der Priester steht nicht mehr mit dem Hintern zum Volk, sondern mit dem Gesicht.
Ach so, interessant.
Früher standen, während des ersten, vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, standen die Priester zum Altar. Die sahen die Gemeinde nicht an.
Die ganze Zeit über?
Genau.
Ach, das wusste ich auch nicht. Ach, ich glaube, in Filmen habe ich das mal gesehen. Das ist ja irgendwie absurd.
Ja ich sage jetzt etwas, bitte um Verzeihung für alle, die zarte Ohren haben. Damals sagte man über die Stellung des Priesters, er steht mit dem Arsch zum Volk.
Mhm, ja. Und das,
das hat sich dann geändert. Damit war Schluss. Und das war eine Aufbruchsstimmung, die war, also Josef Ratzinger war damals ganz entscheidend daran beteiligt. Es gab ganz viele später sehr konservative Priester und Theologen gesagt haben, wir müssen jetzt immer einen Schnitt machen. Und das war...
Okay, ja, gut. Also für die damalige Zeit war das ein richtiger fetter Move, würde man heute sagen.
Ja, es war ein fetter... Echt, wusste ich, habe ich noch nie gehört.
Okay,
ja,
egal.
Es war ein fetter Move. Also der, die haben sich... Das war auch ein Befreiungsschlag und hatte ja auch Erfolg. Also die Kirche... Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu deiner Frage, warum gibt es sich... Das haben sie während eines Konzils gemacht. Konzil heißt, wie schon das berühmte Konzil von Nicea, haben wir auch schon mal drüber geredet, alle wichtigen Männer, die mit der Kirche zu tun haben, kommen nach Rom. Damals hat man gesagt, der Papst, die Kardinäle und alle Bischöfe und alle Berater. Die Peterskirche ist sehr groß, da passen 10.000 Leute rein, wenn es sein muss. Zu diesem Konzil kamen sehr viele, aber damals war die Zahl der Bischöfe auf der Welt noch überschaubar. Heute gibt es über 5.000 Bischöfe. Wenn jeder seinen Berater mitbringt, sind das 10.000 Menschen. Wenn du dir vorstellst, die Kardinäle und der Papst kommen dazu, hast du eine Veranstaltung. Und wenn du jetzt jedem von denen eine Viertelstunde Redezeit gibst, stell dir vor, 10.000 Menschen müssen miteinander beraten. Das ist zu groß.
Ja gut, das ist klar. Aber daran, ich meine, könnte man ja auch Regeln ändern oder sich was anderes überlegen. Könnte man eine riesen Zoom-Konferenz machen. Sich dann alle melden müssen, die was sagen wollen.
Ja, aber stell dir mal vor, nein, du hast 10.000 Menschen in einem Zoom.
Nee, das ist ein Albtraum. Ich glaube auch nicht, dass Zoom das kann. Das weiß ich jetzt gar nicht. Egal. Ja gut, aber
die Konzile sind einfach nicht mehr möglich durch die Größe. Jetzt könnte man sagen, okay, wir lassen nur die Kardinäle zu. Dann würden die Bischöfe sagen, dann ist es kein Konzil.
Gut, man wenn kann man das Ding ja anders nennen. Man müsste es ja nicht Konzil nennen. Man kann ja sagen, wir machen jetzt irgendeine andere Art, uns auseinanderzusetzen und mal was zu verändern.
Ja, ist schon klar. Aber dazu müsstest du mal immer sagen, wer darf jetzt mit und wer nicht.
Klar. Ja.
Und wenn du jetzt sagst, wir machen das meinetwegen nur alle Europäer, dann sagen die anderen, was soll das denn für ein Treffen sein?
Nee, klar.
Nur alle auf der obersten Ebene werden alle sagen, das geht doch gar nicht, weil warum dürfen die Kinder nicht mitreden, die Frauen nicht mitreden, die Indigenen nicht mitreden? Also deswegen die schiere Größe einer Kirche mit 1,2 Milliarden Mitgliedern ist einfach wahnsinnig schwer, etwas zu organisieren, das für alle gilt. Verstehst du?
Also braucht man doch wieder eine Art von Papstmonarchie, wo man sagt, der Papst bestimmt und fertig aus ist, weil er ist ja unfehlbar. Zack.
Ja, also das, so einfach ist es nicht. Aber natürlich, was man machen kann, ist so, das machen sie ja gerade, dass man sagt, okay, wir machen jetzt kontinentale Besprechungen zum Beispiel. Also Die Amerikaner setzen sich zusammen, die Asiaten setzen sich zusammen, die Afrikaner setzen sich zusammen, die Europäer setzen sich zusammen, mhm, und jeder von denen macht schon mal Vorschläge und in Rom wird dann nachher alles zusammengetragen. Das kann man machen.
Ja.
Aber auch das ist wegen der unterschiedlichen Kulturen, der unterschiedlichen Interessen und vor allem, das ist jetzt für diesen Papst super, super wichtig, der Riesenunterschied zwischen sehr reich und sehr arm.
Natürlich, genau, wir sprachen drüber, ja.
Und das ist, glaube ich, etwas, was dieses ganze Pontifikat super prägt und was auch dieses Konsistorium in den letzten Tagen hier in Rom so geprägt hat. Dass ganz viele, die hierher gekommen sind, haben unter der Hand, weißt du, es ist ja so, es gibt Kardinäle, die kommen aus Teilen der Welt, die müssen, um sich überhaupt die Teilnahme an dem Konsistorium leisten zu können, erstmal betteln gehen.
Ja, Wahnsinn. Ne?
Die müssen ja nicht, die kommen ja nicht in einem Linienflug oder ich weiß, in Deutschland gab es ja mal die wenig ruhmreiche Affäre um den Bischof von Limburg, Themas van Elst, der gerne luxuriöser unterwegs war. Also da gibt es ja Leute, die müssen sich das Geld zusammenkratzen, um den Flug zu bezahlen. Die können sich kein Hotel leisten. Die können sich auch kein Taxi hier in Rom leisten. Die sind angewiesen auf Unterstützung, entweder aus dem Vatikan oder von barmherzigen Brüdern. Und dann gibt es Kardinäle oder Bischöfe wie aus Deutschland, die einfach ein Salär von knapp 10.000 Euro im Monat haben. Also die eine völlig andere Wirklichkeit der Kirche sind. Und
ja,
das
da könnte man noch ein bisschen umverteilen. Da werde ich jetzt ja mal hier ganz sozialistisch. Da könnte man das ja mal alles zusammenschmeißen, was alle katholischen Priester auf der Welt bekommen und dann durch die Anzahl teilen. Dann wäre aber was los.
Das ist die Idee in der Urkirche, in der allerersten Kirche.
Siehst du, da bin ich, da sehe ich mich.
War das genauso. Hm. Da hat man gesagt, alles, was alle besitzen, teilen wir auf alle auf. Hm. Aber ich glaube, wenn du versuchst, das in der Diözese Köln durchzusetzen oder in der Diözese
München, Köln auch keine Wohnung mehr, das ist ja auch das Problem.
Ich glaube, das Problem, das du vor allem hast, ist einfach auch diese unglaubliche Menge von Angestellten. In Deutschland ist die Kirche nach dem Staat der größte Arbeitgeber.
Ja,
also wenn
klar.
Wenn ich meiner Schwester, die für die Kirche gearbeitet hat, ihr Leben lang gesagt hätte, also das kannst du doch bitte auch ehrenamtlich tun, dann hätte die gesagt, sag mal, bist du doch ganz dicht, ich muss von irgendwas mein Auto bezahlen und meine Wohnung. Und,
ja, und gleichzeitig ist ja nun Deutschland eins der wenigen Länder oder das einzige, ne, mit der Kirchensteuer. Du zahlst keine Kirchensteuer, oder?
In Italien natürlich, aber hier ist es anders geregnet. Ja. Also du zahlst hier nicht automatisch an eine der großen Kirchen. Hm. Hier kannst du das auch einem Buddhisten im Roten Kreuz oder wem auch immer spenden. Das ist ganz
egal. Ach so, aber du spendest dann.
Das musst du.
Okay, du musst eine gewisse Summe spenden. Ach, das ist ja interessant. Dann kannst du selber aussuchen, wofür.
Genau.
Interessant? Wusste ich nicht. Gut.
Siehst du? Naja, und ich wollte sagen, also deswegen, es hat eine ganz berühmte Ansprache gegeben von Papst Benedikt XVI., der mal gesagt hat, die deutsche Kirche muss endlich weg von den Geldtöpfen, von dieser starken staatlichen Finanzierung. Und ich habe danach Dutzende von Anrufen bekommen von Leuten, die in der katholischen Kirche sind in Deutschland, die also total empört über diesen Papst waren, die gesagt haben, also auf mein Monatsgehalt verzichte ich ganz sicher nicht, weil ich eine Kirche, die nicht vom Staat unterstützt wird, sondern sich auch von Spenden finanziert, die wäre in Deutschland genauso bitterarm wie in vielen anderen Seiten der Welt. Und wenn du die Einnahmen der katholischen Kirche in den reichen Ländern auf die ganze Welt verteilen würdest, dann wären manche Diözesen in Deutschland am Bettelstab.
Ja, das reicht ja auch nicht. Nein.
Das werden die nicht wollen. Also deswegen glaube ich, diese Geldfrage, die tanzen immer so ein bisschen darum herum und sagen, wir sind synodal und wir sind alle Freunde und wir lieben uns alle. Und natürlich geben die reichen Kirchen auch was ab. So ist das nicht, dass sie völlig, die haben aber auch Personalkosten, die so hoch sind, dass die sagen, wenn wir jetzt hier 50% von unseren Rücklagen und Einnahmen ausgeben würden, dann wäre das eine völlig andere Kirche in Deutschland. Deswegen, diese ganze Geldfrage ist, glaube ich, dadurch, dass jetzt ein Papst regiert, der die arme Kirche selbst so lange erlebt hat. Das ist, glaube ich, ein ganz heißer Punkt.
Ja, das ist genau. Und aber sag mal ganz kurz, man müsste ja auch nicht immer für jeden Kram nach Rom fliegen, sondern da könnten die, also machen die denn auch mal so Zoom-Konferenzen? Hat der Papst dann auch so seinen Laptop, wo er sagt, jetzt muss ich mal Kardinal so und so auf den Philippinen sprechen und dann zoomen wir mal, machen die das schon?
Das machen sie auch,
oder
klar.
Oder Teams, sind, ja.
Ja, die sind schon total modern, was angeht. Übrigens genau wie unsere Nonnen, die sind ja auch so modern.
Ja, genau, sag doch mal, unsere Nonnen. Du weißt Neues von unseren Nonnen? Irgendwann waren sie weg von Insta. Und jetzt sind Sie wieder da?
Ja, wir haben ganz viele Zuschriften auch gekriegt von Hörerinnen und Hörern, die gesagt haben, wieso hören wir nichts? Habt ihr jetzt auch einen Maulkorb bekommen? Warum dürft ihr nichts mehr sagen? Nein, wir haben keinen bekommen. Wir haben also uns weiter um die Nonnen gekümmert. Wir sind nach wie vor dabei, eine Reise vorzubereiten, um die nach Rom zu holen. Das ist zurzeit ein bisschen schwierig, weil eine von denen, Schwester Bernhard, ist ein bisschen krank, die ist im Krankenhaus und wir wollen bei dieser Kälte auch nicht riskieren, diese alten Damen, die müssen ja mit, die wollen nicht fliegen, das wollen auch ihre Ärzte nicht. Die wollen wir also mit Autos hierher holen und das wollen wir nicht mitten im Winter machen. Deswegen haben wir gedacht, wir warten es noch ein bisschen. Aber wir haben eine gute Freundin dort und der haben wir gesagt, sag uns doch einfach mal ganz kurz, die ist viele, viele Jahre in diesem Kloster in die Schule gegangen. Die ist eine gute Freundin für uns. Die kümmert sich jetzt noch aufopferungsvoll um die alten Damen. Die ist ganz oft in dem Kloster und die haben wir gebeten, kannst du nicht für unsere Hörerinnen und Hörer mal einmal kurz zusammenfassen, wie sieht's in Wolkenstein denn eigentlich aus? Und das hören wir uns jetzt mal an.
Hallo, ich bin Christina. Ich war 1970 bis 1974 im Internat in Goldenstein. Schwester Regina Ritter und Schwester Bernadette waren meine Lehrerinnen bzw. Erzieherinnen. Ich habe die Schwestern unterstützt seit letztes Jahr im Herbst, wo wir ihnen geholfen haben, wieder nach Hause ins Kloster zurückzukehren. Und mittlerweile haben wir Jänner. Eine sehr lange Zeit. Es hat sich viel, viel ereignet in den letzten Monaten. Und jetzt ist Weihnachten vorbei, Neujahr vorbei. Die Schwestern haben das in Ruhe und in Stille verbracht und hatten noch Bescheid erhalten vom Vatikan, vom Dikasterium, dass ihr Fall jetzt geprüft wird und dass es mehr oder minder im Jänner eine Entscheidung geben wird. Die Schwestern hoffen natürlich auf einen positiven Entscheid und wir auch. Schwester Bernadette ist derzeit in Reha und am Samstag wird sie nach Hause zurückkehren. Ja, im Klostergarten hat es geschneit und in Goldenstein und rundherum ist alles in Weiß gehüllt. Es ist wunderschön, die Sonne scheint, es gibt kleine Spaziergänge und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich allen berichten konnte, dass es den Schwestern gut geht.
Ach, ich höre ja auch dieses Österreichische manchmal echt gern, wenn das so weich klingt immer.
Genau, also wie gesagt, unseren Schwestern geht's gut. Also es hat da Ärger gegeben zwischen den Veranstaltern auch, also zwischen den Leuten, die sich um die Nonnen kümmern. Also die haben ja einen sehr erfolgreichen Instagram-Account gehabt und dann hat es leider Leute gegeben, die versucht haben, das auch kommerziell auszunutzen. Das haben die Nonnen relativ spät gemerkt und haben sich dann dagegen verwehrt. Die haben den Hauptaccount, ist auf Instagram jetzt gesperrt und haben einen eigenen, da geht es nur noch um ihre Gottesdienste und nur noch um ihre. Und die sind einfach jetzt auch aufgeregt, weil sie erwarten jetzt in Kürze die Entscheidung aus Rom. Werden sie jetzt in dem Kloster bleiben dürfen oder nicht? Das wird jetzt im Januar oder spätestens im Februar, wird, glaube ich, diese Entscheidung fallen. Und deswegen sind sie auch ganz aufgeregt. Ich habe mit denen noch telefoniert, also wir telefonieren ab und zu miteinander. Schön. Die waren also hatten ein sehr schönes, sehr ruhiges Weihnachtsfest, haben sich über die vielen Geschenke gefreut, die sie bekommen haben. Ist das eine, hat die Christine ja erzählt, eine weiße Winterlandschaft und die freuen sich darüber, dass sie ab und zu ihre Lieblingsspeise, nämlich Wiener Schnitzel, essen dürfen.
Das ist doch süß, da wäre mein Sohn sofort dabei. Der liebt auch Wiener Schnitzel. Und es gab aber keine Nonnen, die jetzt bereit waren, da auch hinzugehen, sodass dann einfach mehr Frauen dort am Start sind, was ja das Ganze einfacher machen würde?
Nein, leider hat auf unseren Appell Ordensfrauen meldet euch und kommt nach Goldenstein, noch keine Ordensfrau gemeldet, aber vielleicht wäre das was für dich.
Für mich, ja, genau. Erstmal müsste ich erstmal konvertieren und dann noch eben Nonne werden. Ich glaube, meine Familie bedankt sich. Ich glaube, mein Auftrag in diesem Leben ist doch woanders. Ich weiß noch nicht ganz genau wo, aber da ist
ja, das würde mich jetzt
in Goldenstein im Kloster weiß ich jetzt nicht.
Jetzt hast du mich die ganze Zeit gelöchert und ich musste mein Innerstes ausbreiten.
Ach, ja,
du
Herzlein.
Mal. Du und der liebe Gott, wie läuft's denn
ich
da?
Und der liebe Gott. Also ich glaube, ich wäre wie du, dass in wirklich Krisenzeiten, in schwierigen Zeiten, da würde ich dann doch irgendwo mal da oben um Beistand bitten. Da bin ich von überzeugt. Also da wäre ich dann ganz genauso wie alle Notlehrt beten, dass dann ich mich erinnern würde und sagen würde, ach Mensch, wenn es dich da oben gibt, könntest du dann doch bitte mir mal persönlich, ich weiß, du hast ganz viel zu tun, aber wäre doch ganz gut. Und ich hatte ja auch eine ganz gläubige Phase, so mit so vierte Klasse, so ungefähr, das habe ich aber ja auch schon mal erzählt, da habe ich ja sogar in der Bibel gelesen abends und so, dachte ich, das Buch könnte ich eigentlich auch noch mal eben lesen. So, und dann irgendwann fängt man dann doch an, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, und spätestens als ich in dieser wilden, wilden Medienwelt, die du ja auch kennst, war, und dann als ich meinen ersten Gehaltscheck da, oder wie heißt das, meinen ersten Lohnauszug bekommen habe, ich gedacht, und das geht alles an die Kirche, und was macht denn die Kirche so dafür? Und dachte ich so, ist jetzt gerade nicht so mein Verein, wo ich aber auch jetzt habe ich schon wieder das Wort Verein benutzt, regen sich wieder ganz viel auf, aber ich muss trotzdem lobend sagen, dass natürlich ich auch weiß, auf dem Land diese dörflichen Strukturen ohne die Kirche wäre da auch vieles viel schlechter, muss ich auch sagen. Also wie dort die alten Menschen unterstützt werden und ja, wie überhaupt der Zusammenhalt da gefördert wird in der Kirche und so. Das weiß ich durchaus zu schätzen. Jetzt in meiner Lebenswirklichkeit spielt es trotzdem keine Rolle, die Kirche jetzt. Und trotzdem denke ich oder hoffe und wünsche mir, dass es da irgendwas Göttliches gibt da draußen. Und ich bin da auch ganz bei dem schönen Zitat, das du auch genannt hast, dass, wie war das noch, was mit dass wir doch eigentlich genau wissen, dass nur der, der Frieden bringt, wirklich was richtig macht und gut ist, und dass das eigentlich unser Sinn ist, und dass wir, jetzt werde ich ganz pastoral, aber dass wir alle ja mit so winzigen kleinen Dingen unsere Welt immer ein ganz bisschen besser machen können, jeder auf seine Weise. Und wenn wir nur mit unserem Podcast ein paar Leute amüsieren, aber auch informieren und denen einen schönen Moment geben, ist doch auch total gut, oder?
Das finde ich super, dass du das sagst. Und ich finde das auch so ganz, das ist aber auch genau das, was eigentlich Papst Leo will. Leo ist so der Meinung zu sagen, es sind kleine, viele kleine Schritte, die, wenn wir das die Menschen, und ich fand das ganz toll, was Wojtyla ganz zum Schluss immer nach den Gottesdiensten sagte. Er hat immer gesagt, ich wende mich nicht nur an die Katholiken. Ich wende mich nicht nur an die Christen. Ich wende mich nicht nur an die Menschen, die an Gott glauben. Ich wende mich an Menschen guten Willens. Mhm. Und wenn die Menschen guten Willens versuchen würden, mit jedem kleinen Stück diese Welt ein bisschen besser zu machen, dann wäre das, glaube ich, ganz toll.
Oder? Mir ist auch piepegal, an was oder wen sie glauben.
Richtig. Ja. Und jetzt müssen wir mal darüber reden, dass der gute Papst ja bald schon irgendwann seine Koffer packen will. Er will ja nach Afrika.
Der will nach Afrika. Fliegst du mit?
Ich hoffe es. Ich hoffe es, wenn es irgend geht. Und du weißt ja, dass in Afrika lauert dann eine ganz gefährliche Frauengeschichte.
Augustinus, ne? Augustinus hatte ganz lange, irgendwie haben wir schon häufiger in diesem Podcast über Augustinus gesprochen. Augustinus hatte da eine Frau und hat das schöne Leben mit der Frau genossen. Und irgendwann hat er gesagt, so, jetzt auch gut, jetzt lass dich in der Wüste und erzähl allen anderen, sie dürfen keine Frau haben. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Genau, so ist das. Und da will er jetzt hin, und ich weiß ja nicht genau, ob er da auf den, ob er, will er nach dieser Frau auch suchen? Wenn er über die, wenn er nach
Algerien, hast du jetzt gesagt?
Wenn er nach Algerien kommt, wird diese Frau eine Rolle spielen, aber ich glaube, das erzählen wir das nächste Mal, bis der Papst und seinen Reiseplänen.
Also, dass der Papst sich jetzt in Afrika eine Frau sucht, die es eigentlich nicht mehr gibt, finde ich eine interessante Theorie. Bin sehr gespannt. Du willst mir das erklären.
Ich auch. Ich bin auch schon ganz gespannt. Ich begrüße nochmal, ich habe gesehen auf unsere Statistiken, dass wir viele neue Hörerinnen haben. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, und ich weiß, dass ganz viele Neuigkeiten wissen wollen über unsere nächste Podcast-Reise. Da haben wir auch ganz viele Zuschriften gekriegt. Das sagen wir euch, sobald wir darüber mehr wissen.
Ja, also irgendwas passiert dieses Jahr.
Ganz genau.
Auf jeden Fall. Alles klar. Liebe Grüße nach Rom.
Oh, ja, liebe Grüße an dich.
Ja.
Und dann bis zur nächsten Woche.
Bis nächste Woche, dann hoffentlich ohne Schnee hier.
Alles klar. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen.
Ton und Schnitt Valentin Röwenstrunk.
Aufnahme und Postproduktion das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion Kerstin Englisch.
Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.